Wie entdecke ich meinen blinden Fleck? Impulse-Chefredakteurin Nicole Basel spricht in ihrer Kolumne Führungsfragen über die Herausforderungen mit ihrem Team und die Lektionen. Impulse Oktober 2021.
Habe ich einen blinden Fleck? Ich habe eine unsympathische Angewohnheit. Wenn jemand etwas erzählt, neige ich dazu, anstatt nachzufragen, selbst eine ähnliche Geschichte zu erzählen. Berichtet etwa jemand von seinem Ärger mit Handwerkern, dann kann es passieren, dass ich entgegne: Das kenne ich, du glaubst nicht, was bei mir letztens los war. Erzählt jemand von Problemen bei der Arbeit, dann antworte ich womöglich: Oh ja, auch schon erlebt. Von dieser schlechten Angewohnheit weiß ich seit 20 Jahren. Damals nahm mich mein Mitbewohner nach einem WG-Abend zur Seite. Er sagte: Du nutzt jede Gelegenheit, selbst eine Geschichte zu erzählen. Das ist zwar unterhaltsam, aber damit degradierst du andere zu Stichwortgebern. Seine Beobachtung traf mich unvorbereitet. Klar, ich redete viel, doch ich sah mich auch als jemand, der sich für andere interessiert. Und hatte keine Ahnung, wie ich wirkte. Ich hatte das, was Psychologen einen blinden Fleck nennen. Ich konnte mich selbst nicht realistisch einschätzen. Jeder Mensch hat solche blinden Flecken. Das Phänomen ist so alt, dass schon die Bibel es aufgreift. Da steht: Was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Blinde Flecken kann man per Definition nicht selbst erkennen. Das macht sie so tückisch. Sie können dazu führen, dass man Menschen verletzt, ohne es zu merken. Dass man manipuliert wird, ohne es mitzubekommen. Dass man falsche Entscheidungen trifft. Bei Führungskräften können blinde Flecken besonders dramatische Folgen haben. Denn alles, was eine Führungskraft macht, schwappt wie eine Welle durch die Organisation. Lässt sich ein Chef von Kunden einschüchtern, verliert das ganze Team an Selbstbewusstsein. Lässt eine Chefin andere nicht ausreden, wird das zur Kultur. Und selbst wenn ein Chef jahrelang souverän geführt hat, kann er bei der nächsten Entscheidung einen blinden Fleck haben und die Firma gegen die Wand fahren. Wie aber entdeckt man einen blinden Fleck? Dinge, die man selber nicht merkt. Der US-amerikanische Leadership-Experte John Maxwell hat sich dem Thema lang gewidmet. Er rät: Frag die Leute, die dich am besten kennen. Frag sie: Was übersehe ich? Frag sie das am besten täglich. Was übersehe ich? Ich finde diese Frage unglaublich stark. Sie fordert einerseits das Team auf, auch unangenehme Wahrheiten auszusprechen. Andererseits signalisiert man mit ihr: Ich bin mir bewusst, dass ich Dinge übersehe. Ich brauche euch, um mitzudenken. Hat man einen blinden Fleck erkannt, dann empfiehlt Maxwell, offen damit umzugehen. Vertuschen bringt eh nichts. Meist war man ja der Einzige, der die Sache nicht erkannt hat. Und nur wenn man dazu steht, kann man Hilfe bekommen. So wie mein Mitbewohner mir damals geholfen hat, einfach mal die Klappe zu halten. Ich bin ihm dafür bis heute dankbar.
Diese Checkliste rettet Ihr Unternehmen. Hacker greifen Unternehmen mit immer raffinierteren Methoden an. Viele der Attacken lassen sich mit technischen Mitteln abwehren. Wie Sie sich auf den Ernstfall vorbereiten. Text: Katrin Halfassen, Wiebke Harms und Gesche Peters. Gelesen von Eva Weikert und Heike Burmeister. Impulse Oktober 2021.
Erst funktionierte bei Marcel Maaßen ein Rechner nicht mehr. Dann tauchten verschlüsselte Dateien auf und mit ihnen die Erkenntnis: Wir wurden gehackt. Maaßens auf Motorradzubehör spezialisierten Online-Versandhandel Motoin traf die Attacke während der umsatzstärksten Tage des Jahres. Beim Spezialetikettenhersteller Kilian Druck Grünstadt hatte die Geschäftsführerin Silke Krajewski eigentlich gründlich vorgesorgt. Experten schätzen ihr Restrisiko für einen IT-Vorfall auf nur noch 0,5%. Der unwahrscheinliche Fall trat an einem Sonntagabend ein. Und beim Modellbauer Zech und Weibel ließ einer von zwei Geschäftsführern die Hackereien, indem er den Anhang einer Mail öffnete. Maaßen, Krajewski und Weibel erzählten uns ihre Geschichten. Mehr dazu hören Sie später. Sie sprechen stellvertretend für eine überwältigende Mehrheit. 86% der teilnehmenden Unternehmen beklagten in der Umfrage Wirtschaftsschutz 2021 des Digitalverbandes Bitkom Schäden durch Cyberangriffe. Auf unfassbare 223,5 Milliarden Euro schätzt der Verband die Gesamtkosten. Die wenigen Unternehmen, die noch keine Schadensfälle gemeldet haben, hätten nur noch nicht bemerkt, dass sie längst angegriffen wurden, lautet ein Bonmot von Spezialisten. IT-Bedrohungen wurden bisher hingenommen und als weniger gefährlich eingestuft. Inzwischen hat die Lage sich so verschärft, dass das nicht mehr möglich ist, sagt Sascha Paulus, Professor für Unternehmens- und Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Mannheim und Inhaber der auf KMU spezialisierten IT-Beratung Paulus Consult. Im Jahr 1986 verbreitete sich der erste Computervirus Brain noch über Floppy Disk. Seine Programmierer, die Brüder Amjad und Basit Farooq Alvi aus dem pakistanischen Lahore, hatten sogar ihre Kontaktdaten in dem Programm vermerkt, das Disketten unbrauchbar machte. Das Duo war mehr um Aufmerksamkeit bemüht, als darum, die Computer ihrer Opfer zu zerstören. Heute werden täglich neue Schadprogramme, sogenannte Malware, in Umlauf gebracht. Von Juni 2019 bis Mai 2020 zählte das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, durchschnittlich 322.000 neue Varianten pro Tag. Kriminelle nutzen die Programme für verschiedene Arten von Angriffen. Mit Ransomware verschlüsseln sie Daten und verlangen Lösegeld. Spyware sperrt Daten und Nutzer aus. Phishing versucht, Beschäftigten mit gefälschten Mails Daten wie Passwörter zu entlocken oder Malware einzuschleusen. Beim CEO-Fraud geben Betrüger sich in Mails oder am Telefon beispielsweise als Geschäftsführer aus, um Überweisungen zu erwirken. Distribute Denial-of-Service-Attacken überlasten Server mit massenhaften Anfragen und legen sie so lahm. Beim Defacing verändern Betrüger Inhalte auf der Website. Die Angriffsmethoden entwickeln sich stetig weiter, insbesondere beim Themenkomplex Ransomware. Das hat in den vergangenen 5 Jahren eine enorme Entwicklung genommen, warnt BSI-Präsident Arne Schönbohm. Nur rund ein Drittel der in Deutschland angezeigten IT-Delikte konnten 2020 aufgeklärt werden, berichtet das Bundeskriminalamt. Längst nicht alle Opfer melden sich überhaupt bei der Polizei. Gleichzeitig ist Cybercrime aus Verbrechersicht vergleichsweise bequem. Wer als Hacker Geld verdienen will, muss nicht mal selbst programmieren können. Analog zu Konzernen wie Microsoft bieten auch kriminelle Kollektive ihre Angriffssoftware zur Miete an. Ransomware as a Service. Es sind zwei verschiedene Sachen, ob ich mit der Pistole in die Bank gehe oder jemanden digital angreife. Cyberkriminalität ist viel einfacher als ein Verbrechen in der realen Welt, erklärt Haya Schulmann, Leiterin der Abteilung Cyber Security Analytics and Defenses am Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie. Jedoch sind Unternehmen den Hackerbanden nicht vollkommen wehrlos ausgeliefert. Viele der typischen Angriffe lassen sich mit den richtigen technischen Einstellungen und mit organisatorischen Maßnahmen wie der Beschränkung von Zugriffsrechten abwehren. Der Rest macht IT-Sicherheit zur Führungsaufgabe. Die Geschäftsführung muss das Thema ernst nehmen und eine Vorbildfunktion übernehmen, sagt Alex Wiley, der mit seinem Unternehmen IT Seal Trainingsprogramme für Belegschaften entwickelt. Die beste technische Sicherheit bringt einem nichts, wenn der Mensch Fehler macht. Ein weiterer Schritt ist darum, eine Sicherheitskultur im Unternehmen zu etablieren, denn Betrüger wissen, jede menschliche Schwäche auszunutzen. Doch selbst die beste Firewall und die aufmerksamsten Mitarbeiter werden nicht alle Attacken abwehren können. Jede Unternehmerin, jeder Unternehmer sollte daher den Ernstfall einplanen. Im Allianz Risikobarometer 2021 führen Betriebsausfälle und Cyberangriffe das Ranking der größten Geschäftsrisiken an. Was sich Unternehmerinnen und Unternehmer bewusst machen müssen, beide hängen eng zusammen. Bei 39% der Unternehmen, die 2021 attackiert wurden, dauerte die Betriebsunterbrechung länger als 4 Tage. Trotzdem fehlt in vielen Unternehmen ein IT-Notfallplan, der im besten Fall auch festhält, wie trotz eines Angriffs weitergearbeitet werden kann oder wie hinterher der Neustart gelingt. In einer repräsentativen Befragung des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen gab nur etwas mehr als ein Drittel der 5000 Unternehmen an, schriftlich fixierte Richtlinien zum Notfallmanagement zu haben. Diese Nachlässigkeit kann sich schnell rächen. Mittelständische Unternehmen sind attraktive Ziele, da sie eher bereit sind zu zahlen, weil Notfallprozesse fehlen, sagt Sebastian Arzt, Bereichsleiter für Cyber- und Informationssicherheit bei Bitkom. So wie Unternehmer es gewohnt sind, Risiken beim Einkauf, in der Produktion oder durch konjunkturelle Schwankungen im Blick zu haben, müssen sie auch auf Cyberbedrohungen schauen und das eigene Risiko einschätzen und bewerten können. Wer heutzutage ein Unternehmen leitet, muss sich auch die Basiskenntnisse erarbeiten, um mit dem Thema IT-Sicherheit umzugehen, sagt Caroline Desiree Töpfer, Gründerin und CTO des deutsch-estnischen Cybersecurity-Startups Cytraction. Die Chefin muss ihr Unternehmensnetzwerk nicht selbst administrieren, aber sie sollte wissen, wie die verschiedenen Bestandteile ihrer Unternehmens-IT zusammenhängen, um auch in einer Krise die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Hören Sie nun, mit welchen 15 Maßnahmen Sie Ihre IT sicherer machen können. Erstens, die Relevanz erkennen und dem Team vermitteln. Gäbe es einen Preis für das Thema, das am häufigsten auf irgendwann später mal verschoben wird, die IT-Sicherheit hätte ihn sicher. Es ist entscheidend, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer sich trotz der komplexen Materie mit der notwendigen IT-Sicherheit beschäftigen, sagt Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Denn die IT ist in den allermeisten Betrieben so zentral, dass sie bei einem Angriff keine Dienstleistungen mehr anbieten können, die Produktionsstraßen stillstehen oder Kundendaten weg sind, was im Nachgang zu einem Datenschutzproblem werden kann. Wer beispielsweise einen Diebstahl von Kundendaten nicht innerhalb von 72 Stunden meldet, dem drohen Bußgelder. Daher sei IT-Sicherheit in ihrer Relevanz nicht zu überschätzen. Und damit absolute Chefsache, wie Haya Schulmann vom Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie ergänzt. Dies bedeutet den Experten zufolge dreierlei. Erstens gilt es, sich Basiswissen anzueignen, etwa über den kostenfreien Online-Kurs IT-Grundschutz des BSI oder kostenpflichtige Angebote wie den Crashkurs IT-Hintergrundwissen an der Bitkom-Akademie. Nur dann lässt sich der Sicherheitsstatus der eigenen Systeme im Ansatz bewerten. Zweitens gilt es, den passenden IT-Dienstleister zu wählen. Jemanden, der unabhängig berät und von der Bezahlung seiner Arbeit lebt, nicht von Provisionen der Softwarehersteller. Vorsichtig sollte man etwa sein, wenn ein Dienstleister auf seiner Website einen Softwarehersteller besonders anpreist, so Expertin Caroline Desiree Töpfer. Und drittens gilt es, IT-Sicherheit als ein strategisches Thema anzuerkennen, das bei jedem neuen Prozess mitgedacht werden muss. Egal, ob die Auftragserstellung digitalisiert oder eine Überwachungskamera auf dem Betriebsgelände installiert wird, was in der praktischen Umsetzung Chefaufgabe bleibt, die Relevanz des Themas an das Team zu vermitteln. Gibt es keine Ansage von ganz oben, können sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zurückziehen und sagen: Was weiß denn ich, was die Chefin in Sachen IT-Sicherheit will? Meine Aufgabe ist, Aufträge zu akquirieren, sagt Schulmann. Es komme nicht nur darauf an, dass Unternehmer und Unternehmerinnen die Bedeutung von IT-Sicherheit bei jeder nur möglichen Gelegenheit mit dem Team besprechen, sondern auch in aller Klarheit umreißen, was jetzt im Betrieb konkret für einen besseren Schutz der Systeme unternommen werde. Sie müssen etwa sagen: Wir führen jetzt die Zwei-Faktoren-Authentifizierung für Programm X und Programm Y ein bis Ende November. Mitarbeiter Z hat als Administrator von nun an diese und jene Rechte, ihr nicht mehr. Und Mitte November organisiere ich für euch einen Workshop in Sachen Phishing und ich möchte, dass jeder dabei ist. Bei wem der Termin nicht passt, der hat im Dezember eine zweite Möglichkeit. Passiere das nicht, so Schulmann weiter, würde Cybersicherheit im Tagesgeschäft hinten überfallen. Macht der Chef die Wichtigkeit nicht klar, erledigt jeder allein seine normalen beruflichen Aufgaben, die füllen den Tag bei den meisten ja mehr als genug. Zweitens, analysieren, wo Risiken lauern. Der erste konkrete Schritt zu mehr IT-Sicherheit: Schauen, was habe ich eigentlich alles an Geräten, an Programmen. Wer in meinem Unternehmen nutzt wann was wo, erklärt Schönbohm. Dazu gehöre auch zu analysieren, welche Unternehmensbereiche miteinander vernetzt sind, welche Rechte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben und sich dann zu überlegen, an welchen Stellen die Systeme besonders angreifbar sind. Häufig laufen beispielsweise Maschinen mit einer alten Software, für die es keine Updates mehr gibt. Ein weiteres Hauptproblem in KMU: eine fehlende Netzwerksegmentierung. Bei diesem Sicherheitsverfahren wird ein Netzwerk in kleine Subnetzwerke unterteilt. Produktionsnetzwerke können dadurch getrennt werden von anderen Netzwerken, die im Internet hängen, und sind somit nicht von außen angreifbar. Im Fall einer erfolgreichen Hackerattacke wäre dann womöglich das Büronetzwerk betroffen, nicht aber die Produktion. Das ist wie bei einem Öltanker, der Leck schlägt. Hat er Schotten, die ich schließen kann, habe ich im Notfall zwar vorn im Schiff Wasser, kann aber weiterfahren, so Schönbohm. Hat der Tanker keine Schotten, geht er unter. Eine kostenlose Möglichkeit, sich einen Überblick über die Risiken im eigenen Unternehmen zu verschaffen, liefert das Online-Tool Secomat von der Transferstelle IT-Sicherheit im Mittelstand, einer vom Bundeswirtschaftsministerium eingerichteten Plattform, die kleinen und mittleren Unternehmen zu mehr IT-Sicherheit verhelfen soll. Wer hier einige Fragen zum eigenen Unternehmen beantwortet, etwa wie viele Mitarbeiter das Internet nutzen und welche konkreten Auswirkungen ein Ausfall der Systeme auf verschiedene Unternehmensbereiche hätte, erhält im Anschluss individuelle Empfehlungen zu konkreten IT-Sicherheitsmaßnahmen. Ein genaueres Instrument zur Risikoanalyse sind Penetrationstests. Dabei simuliert ein IT-Experte, wie ein Hacker die Systeme eines Unternehmens angreifen würde. Solche Tests sind sehr sinnvoll, weil jemand von außen auf die IT eines Unternehmens schaut, der keine Scheuklappen aufhat und auch unangenehme Fragen stellt, sagt Schönbohm. Allerdings, so Schulmann, Penetrationstests kosten schnell mehrere tausend Euro und Sie müssen solche Tests idealerweise wöchentlich machen, das kann sich niemand leisten. Die IT-Sicherheitsexpertin arbeitet daher mit ihrem Team an einer automatisierten, kostenfreien Pentest-Variante. Für diesen Test genügt es, den eigenen Namen oder den des Unternehmens zu nennen, dann prüfen automatisierte Programme, welche Schwachstellen für einen Hacker auszumachen wären. Bis Ende des Jahres, so Schulmann, soll das Angebot online gehen. Drittens, die Kronjuwelen Ihres Unternehmens identifizieren. Die Kernfrage, die sich jeder Unternehmer und jede Unternehmerin stellen sollte, ist: Was würde passieren, wenn uns jemand erfolgreich gehackt hat? Was würde ohne IT überhaupt noch funktionieren, sagt Schönbohm. Würde sich beispielsweise ein Hidden Champion dieses Szenario ausmalen, wäre klar. Bekäme etwa eine staatlich organisierte Hackergruppe Zugriff auf Patente und Dokumente zu Forschung und Entwicklung, wäre dies sehr wahrscheinlich der Ruin. Ein Online-Händler dagegen würde die Kundendaten und alle Prozesse rund um die Auftragsverwaltung als unternehmensspezifische Kronjuwelen identifizieren. Priorisieren bedeutet, diese zentralen Prozesse, Daten und Dokumente als erstes zu sichern. Und zwar mehrfach, sagt Expertin Schulmann. Es bedeutet allerdings auch, sich insgesamt zu überlegen, welches Risiko ich als Unternehmerin oder Unternehmer bereit bin, in Kauf zu nehmen und auf welche Maßnahmen ich entsprechend bewusst verzichte. So könnte für einen Bäcker eine Grundsicherung mit einer Netzwerksegmentierung ausreichen. Wohingegen ein Biotech-Unternehmen, das Industriespionage fürchtet, mehr tun müsste und eventuell mehr als die von Expertenseite empfohlenen 20% des IT-Budgets für Sicherheitsmaßnahmen ausgeben sollte. Die meisten Unternehmen geben bislang weniger für den Schutz ihrer IT aus. Viertens. Zugriffsrechte beschränken und Software aktualisieren. 86% der Cyberangriffe könnten mit 4 einfachen Sicherheitskontrollen vermieden werden, schätzt das BSI. Erstens, nicht jeder im Unternehmen sollte Sicherheitseinstellungen ändern können. Zweitens, nicht jeder sollte Zugriff auf andere Benutzerkonten haben. Drittens, nicht jeder sollte auf alle Dateien zugreifen können. Und viertens, Administratorenrechte sollten grundsätzlich eingeschränkt und den Fachkollegen vorbehalten sein. Anwendungen, die Beschäftigte selbst installieren dürfen, können sie mit Whitelisting festlegen. So lassen sich versehentliche Downloads von Schadsoftware vermeiden. Hacker nutzen oft Sicherheitslücken in Software und Betriebssystemen. Ist eine solche Schwachstelle bekannt, drohen massenweise Angriffe. Um solche Lücken zu schließen, veröffentlichen Softwarehersteller regelmäßig sogenannte Patches, sozusagen Flicken. Das Problem? Oft brauchen Unternehmen zu lange, um sie zu installieren. In den Einstellungen von Betriebssystemen sollte darum mindestens das Häkchen bei den automatischen Updates gesetzt sein und alle Computer regelmäßig heruntergefahren werden. Denn die Sicherheitsupdates werden erst mit einem Neustart installiert. Auch Softwareaktualisierungen sollten regelmäßig durchgeführt werden. Das bedeutet auch, hört der Hersteller auf, eine Software zu aktualisieren, wird sie zur Gefahr für Unternehmen und gehört ausgetauscht. Für größere Unternehmen lohnt sich ein professionelles Patch-Management, doch auch in kleineren Betrieben sollte klar benannt werden, wer für die Aktualität aller Programme zuständig ist. Fünftens. Checken Sie Ihre Firewall und Ihren Virenscanner. So wie ein Zaun um den Garten verhindert, dass jeder Rosen aus dem Vorgarten stibitzen kann, schirmt eine Firewall einzelne Geräte oder ganze Netzwerke vor ungewollten Zugriffen von außen ab. Sie entscheidet anhand der Absender, welche Datenpakete rein dürfen und welche nicht, ohne in die Päckchen hineinzuschauen. Für kleine Unternehmen ohne Produktion reicht eine klassische Firewall, sagt Sascha Paulus von der Hochschule Mannheim. Es gibt auch höherwertige Firewalls, die Computerprüfungen vornehmen und Alarm schlagen, wenn Angriffsmuster auftauchen. Kleine Betriebe ohne Produktion sind mit der Kombination aus Firewall und Antivirus-Software gut aufgestellt. Virenscanner dienen dazu, den Computer regelmäßig auf Schadsoftware zu untersuchen und Alarm zu schlagen, wenn sie welche finden. Auf jedem Gerät, das mit dem Internet verbunden ist, sollte ein Virenschutzprogramm installiert sein. Neue Geräte bringen ab Werk einen Schutz mit. Die vorinstallierten Virenscanner von Microsoft können eine gute Lösung für einige Unternehmen sein, sagt der auf IT-Sicherheit für KMU spezialisierte Berater Alexander Dobert. Das beste Beispiel dafür, wie wichtig Virenscanner sind, sind E-Mails, die Trojaner enthalten, erklärt Dobert. Virenscanner können diese herausfiltern, sodass entsprechende Schadsoftware nicht heruntergeladen wird. Doch sie erkennen nur Viren, die den Entwicklern des Scanners bekannt sind. Es gibt immer neue Viren, damit die Scanner sie nicht finden, so Dobert. Er empfiehlt deshalb, den Antivirusschutz regelmäßig zu updaten, damit er auf dem neuesten Stand ist. Sechstens. Mehr Schutz für den DNS Ihrer Internetseite. Der DNS, Domain Name Service, wandelt eine Domain in eine IP-Adresse um, damit Computer diese verarbeiten können. DNS läuft über den jeweiligen Internetprovider, zum Beispiel Telekom, Vodafone oder 1&1. Ohne DNS funktioniert eine Website nicht. Das Problem ist, dass sich das ausnutzen lässt, warnt Alexander Dobert. Kriminelle Gruppen legen Internetseiten lahm, indem sie sie mit Anfragen bombardieren. Das heißt, dass sie innerhalb von einer Sekunde tausende Anfragen gleichzeitig auf eine Domain schicken. Diese Anfragen werden auf den Server geleitet, auf dem die jeweilige Website liegt. Früher oder später wird der Webserver dadurch überlastet und arbeitet nicht mehr. Diese Form des Angriffs nennt sich DDoS, also Distributed Denial of Service Attack, zu Deutsch verteilter Dienstverweigerungsangriff. Andere Angriffe auf den DNS können genutzt werden, um an Unternehmensdaten zu gelangen oder Schadsoftware einzuschleusen. Darum ist es besonders wichtig, den DNS zu schützen. Unternehmer sollten bei der Auswahl ihres DNS-Providers darauf achten, dass der Betreiber seine DNS-Server gegen Hacker und DDoS-Angriffe schützt. Außerdem sollte er seine Server an mehreren Standorten betreiben. Siebtens. Die Gefahr im Mailpostfach minimieren. Im März 2021 bekamen mehr als 9000 Unternehmen Post vom BSI, weil ihre Exchange-Server und damit ihr gesamtes Unternehmen in Gefahr waren. Eine chinesische Hackergruppe namens Hafnium hatte mehrere teils schon länger bekannte Sicherheitslücken in der Microsoft-Software ausgemacht, über die sie weltweit mindestens 30.000 Organisationen angriff. Experten gehen davon aus, dass noch immer nicht alle Unternehmen, die Microsoft Exchange-Server nutzen, die notwendigen Updates erledigt haben, um die Sicherheitslücken zu schließen und dass diese Unternehmen ihre Systeme inzwischen als befallen betrachten müssen. Das bedeutet, die Hacker können Zugriff auf ihre Mails haben, auf den wichtigsten Kommunikationskanal der meisten Unternehmen. Für die IT-Sicherheit eines Unternehmens ist das Mailsystem ein kritischer Punkt. Mehr als die Hälfte aller Mails, die täglich durchs Internet gesendet werden, sind Spam. Die meisten von ihnen sind nicht gefährlich, aber lästig, weil sie ungewollte Werbung enthalten. Sie können für Unternehmen jedoch auch eine große Gefahr darstellen, weil sie Schadprogramme einzuschleusen versuchen. Mit einem Spamfilter für den Mailserver lässt sich ein Teil dieser Mailflut aussortieren, bevor sie in den Postfächern der Beschäftigten landen. Klassischerweise erkennt so ein Filter ungewollte Post an den Mail-, Server- und IP-Adressen der Absender, denn bestimmte Netzwerke verschicken besonders viele Spam-E-Mails. Inhaltliche Filter erkennen Textbausteine aus Mails, die als Spam gemeldet worden sind. Klassischerweise gehört die Filterung zum Service des E-Mail-Providers. Zusätzlich können Unternehmen auch noch selbst Anwendungen zwischenschalten. Es empfiehlt sich auch, statt personalisierter Mailadressen nur Funktionsadressen zu veröffentlichen, wie info@. Im Postfach selbst bietet die Einstellung nur Text, also die Anzeige ohne Bilder und Hyperlinks, mehr Schutz als die HTML-Ansicht. Mindestens sollte eingestellt sein, dass Bilder in HTML-Mails nicht automatisch heruntergeladen werden. Achtens, das Team zur menschlichen Firewall ausbilden. Schätzungsweise 90% der erfolgreichen IT-Angriffe beginnen mit einer E-Mail. Die Phishing-Mails kommen von vermeintlichen Bewerbern. Im Absender stehen die Namen von Kollegen oder Geschäftspartnerinnen, häufig mit der Aufforderung, die Bewerbung schnell durchzulesen, mit Formulierungen, die Druck aufbauen oder Neugierde wecken. Das Ziel: Empfänger sollen Anhänge öffnen oder Links klicken. Mitarbeiter müssen im Grunde lernen, wachsam zu bleiben, sagt Alex Wiley, dessen Startup ITSeal sich auf die Bekämpfung von Phishing spezialisiert hat. Grundsätzlich heißt das, Führungskräfte müssen ins Team vermitteln, dass kleinste Unstimmigkeiten Misstrauen wecken sollten, selbst wenn der Absender erstmal vertrauenswürdig aussieht. Wenn beispielsweise eine Geschäftsführerin, ihr Team normalerweise duzt, in einer Mail zur neuen Corona-Hygienebestimmung aber siezt. Wer sich unsicher mit einer Mail ist, sollte anrufen und fragen, ob der vermeintliche Absender sie tatsächlich geschrieben hat, rät Wiley. Und wenn ein unbekannter Absender mir ein Word-Dokument schickt, antworte ich mit der Bitte, den Anhang erneut als PDF zu senden. Diese Wachsamkeit will stetig trainiert werden als Teil einer unternehmensweiten Sicherheitskultur. Die zu etablieren dauere etwa 6 bis 9 Monate, schätzt Wiley. Und auch danach will sie gepflegt werden. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Nur weil das Team einmal im Jahr eine IT-Sicherheitsschulung gemacht hat, heißt das nicht, dass sich alle sicher verhalten, sagt Wiley. Das Trainingsprogramm seines Unternehmens verschickt personalisierte Spear-Phishing-Mails, um die Aufmerksamkeit im Team zu testen. Das sind besonders elaborierte Fang-E-Mails, die sich nicht an eine Masse von Empfängern richten, sondern das potenzielle Opfer direkt ansprechen. Beschäftigte, die oft draufklicken, bekommen weitere Schulungen. Wer nicht darauf hereinfällt, hat seine Ruhe. Durch die Klickrate wird das Sicherheitsverständnis innerhalb des Teams messbar. Ebenfalls wichtig, die Mitarbeiter müssen den IT-Zuständigen vertrauen. Wenn die IT nicht mitbekommt, was die Mitarbeiter sich für Workarounds bauen mit privaten USB-Sticks oder selbst heruntergeladenen Anwendungen, ist das ein Riesenproblem, sagt die Cyber-Security-Trainerin Caroline Desiree Töpfer. Chefs sollten beispielsweise vorleben, dass die eigene IT-Abteilung oder der Dienstleister die ersten Ansprechpartner in solchen Fällen sind. Oft müssen Mitarbeiter den Sicherheitsgedanken und die eigene Bequemlichkeit austarieren. Regeln und Sicherheitsstandards müssen darum klar vorgegeben sein, so Töpfer. Am besten gibt es eine schriftliche Fassung, beispielsweise als Zusatz zum Arbeitsvertrag. Das betrifft auch Regeln für das mobile Arbeiten. Welche Aufgaben dürfen im Zug erledigt werden, wo Fremde den Bildschirm einsehen können? Dürfen Arbeitslaptops mit öffentlichen WLAN-Netzwerken verbunden werden? 9. Datenverlust mit Backups vermeiden. Backups sind Sicherheitskopien, die regelmäßig automatisch erzeugt werden. Sie sind wichtig, um Datenverluste zu vermeiden, nicht nur durch Cyberattacken, sondern auch durch Stromausfälle, Diebstahl oder weil jemandem aus der Belegschaft ein Fehler unterlaufen ist. Backups können sowohl digital als auch lokal gespeichert werden. IT-Experte Alexander Dobert: Digitale Lösungen über eine Cloud bieten sich vor allem für Unternehmen mit mehreren Standorten an, weil man von überall darauf zugreifen kann. Lokale Speicherungen über Bandlaufwerke oder USB-Festplatten nutzen viele kleinere Unternehmen. Bei digitalen Sicherheitskopien sei ein Nachteil, dass man vom Internet abhängig ist. In Deutschland ist die Bandbreite in vielen Regionen nicht ausreichend. Da ist es problematisch, wenn man die Backups in einer Cloud speichert. Er empfiehlt sowohl für digitale als auch lokale Backups, sie nicht am gleichen Ort wie die Originalfassung zu lagern. Bei allen Sicherheitskopien bestehe die Gefahr, dass sie im Falle eines Cyberangriffs mitverschlüsselt werden könnten. Zum Schutz davor machen viele Unternehmen, zusätzlich zu digitalen, auch lokale Backups. Mindestens sollten Firmen technische Vorkehrungen treffen, die nach einem digitalen Backup den Zugang zur Sicherheitskopie schließen. Bei lokaler Sicherung sollte man sie zum Schutz vor Feuer- oder Wasserschäden in einem anderen Gebäude oder einem Rechenzentrum lagern. Dobert erklärt, dass Unternehmen nicht für alle Daten Backups erstellen müssen. Aus meiner Sicht müssen alle relevanten Daten, die auf EDV-Strukturen gespeichert werden, regelmäßig gesichert werden. Wie häufig das geschehen soll, müsse, so Dobert, jedes Unternehmen individuell festlegen. In manchen Firmen ist es erforderlich, mehrfach am Tag zu speichern, es sollte jedoch mindestens einmal am Tag geschehen. Daten nur zu sichern reicht jedoch nicht aus, sie müssen auch später wieder nutzbar sein. Es gibt Fälle, bei denen nie getestet wurde, ob das Backup überhaupt aufgespielt werden kann, sagt Michael Kreuzer am Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie, zuständig für den Bereich Advanced Cryptographic Engineering. 10. Richtlinien für die Qualität von Passwörtern erstellen. Etwa 2/3 der Erwachsenen in Deutschland nutzen einer Umfrage zufolge das gleiche Passwort für mehrere Online-Dienste, wie etwa das E-Mail-Postfach, soziale Netzwerke sowie das Banking. Und was viele privat tun, machen sie auch im Unternehmen. Eine gefährliche Bequemlichkeit. Finden Hacker ein Passwort heraus, sind alle Online-Konten in Gefahr und der Zugang zu Geschäftsprozessen und Dokumenten steht an mehreren Stellen offen. Daher sollten Chefs und Chefinnen klar machen, wie wichtig es ist, für jede Anwendung ein eigenes Passwort zu wählen. Beim Passwort selbst ist die Qualität wichtiger als die Frequenz, in der es geändert wird. Denn Untersuchungen zeigen, dass Menschen immer kürzere und schwächere Passwörter wählen, wenn sie oft gezwungen werden, diese abzuwandeln, sagt Schulmann. Das Hasso-Plattner-Institut, kurz HPI, das praktische Themen der Digitalisierung erforscht, hat zusammengefasst, was ein gutes Passwort ausmacht. Es ist lang, mehr als 15 Zeichen, beinhaltet alle Zeichenklassen, also Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Sonderzeichen. Es verwendet möglichst keine Wörter aus dem Wörterbuch und enthält keine Teile von Passwörtern, die bei anderen Diensten genutzt werden. Eine gute Möglichkeit, ein vergleichsweise sicheres Passwort zu entwickeln, ist, sich einen Satz auszudenken. Darin lassen sich leicht Zahlen und Sonderzeichen unterbringen. Außerdem können wir uns Sätze leichter merken, empfiehlt Schulmann. Wichtig: Passwörter nicht im Browser speichern. Angreifer können sie über Trojaner und andere Schadprogramme auslesen und wird ein Computer gestohlen, hat der Dieb Zugang zu allen Diensten. Gab es Sicherheitsvorfälle, sollten Angestellte ihr Passwort unbedingt ändern. Das HPI bietet einen Online-Sicherheitscheck auf seiner Website. Man gibt die E-Mail-Adresse ein und erfährt, ob Identitätsdaten von sich im Internet kursieren. Ist dies der Fall, sollten Sie unbedingt ein neues Passwort wählen. 11. Zwei-Faktor-Authentifizierung für wichtige Dienste einführen. So gut ein Passwort auch gewählt ist, ein Problem bleibt. Hacker können beinahe jedes Passwort knacken, es dauert nur unterschiedlich lang, sagt Schulmann. Dagegen hilft die sogenannte Zwei-Faktor-Authentisierung oder auch Authentifizierung. Mit ihr lässt sich die Identität eines Nutzers prüfen. Beim Online-Banking ist sie schon Pflicht. Dabei geben Nutzer zunächst wie gewohnt ein Passwort ein, werden dann aber zu einer weiteren Eingabeschranke weitergeleitet, bei der sie ein weiteres Passwort eingeben müssen. Dieses erhalten sie über einen zweiten Kanal, den nur sie persönlich zur Verfügung haben. Konkretes Beispiel: Ein Mitarbeiter loggt sich mit einem Passwort beim Mail-Provider ein. Dann öffnet er auf seinem Smartphone eine Authentisierungs-App. Diese erstellt automatisch mehrstellige Codes, die nach kurzer Zeit ablaufen. Erst wenn dieses Passwort ebenfalls eingegeben ist, erhält der Nutzer Zugriff. Auch wenn selbst diese Maßnahme keine hundertprozentige Sicherheit garantiert, wie Schulmann erklärt, so macht sie es Kriminellen doch sehr viel schwerer, ein Nutzerkonto zu knacken. Daher sollten Unternehmer und Unternehmerinnen sie für alle Online-Dienste einrichten, die Zugriff auf wichtige Daten erlauben, etwa das E-Mail-Postfach und sonstige Anwendungen, bei denen sich Benutzer über das Internet mit cloudbasierten Apps verbinden. 12. Gewähren und verlangen Sie Schutz im Homeoffice. Rund ein Viertel des enormen 120,6 Milliarden Euro schweren Anstiegs der Schadenshöhe durch Cyberkriminalität geht auf die vermehrte Arbeit im Homeoffice zurück, hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung berechnet. Private Netzwerke erreichen oft nicht das Sicherheitsniveau des Büros. Arbeitgeber sollten ihren Beschäftigten im Homeoffice einen Leitfaden mitgeben, der auch Fragen zur Sicherheit klärt. Darin lohnt es sich zu bitten, das Passwort des privaten Routers zu überprüfen. Wer es noch nie geändert hat, macht es Angreifern besonders leicht. Die Standardzugangsdaten finden Hacker leicht heraus. Ein gutes WLAN-Passwort sollte mindestens 18 Zeichen lang sein und alle anderen Anforderungen an sichere Passwörter erfüllen. Grundsätzlich gilt, auf Firmenlaptops, Handys und Tablets haben Chefs mehr Kontrolle über die korrekte Konfiguration von Virenschutzprogrammen und Administratorenrechten als auf privaten Geräten von Mitarbeitern. Maßnahme 13. Den Zugriff von extern nur mit VPN-Klienten ermöglichen. Durch die Arbeit im Homeoffice sind VPN-Verbindungen wichtiger geworden. Mit einem VPN lassen sich Daten verschlüsselt und sicher zwischen einem Gerät und einem Server übertragen. Man kann sich das wie einen Tunnel vorstellen, der Informationen geschützt von einem zum anderen Punkt bringt, erklärt IT-Experte Dobert. Die Daten, die über die VPN-Verbindung verschickt werden, sind von außen nicht abgreifbar. Dadurch ist es möglich, dass Mitarbeiter ohne Risiko im Homeoffice arbeiten. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können von außen auf das Firmennetzwerk zugreifen und so arbeiten, als würden sie im Büro sitzen, so Dobert. Er merkt jedoch an, dass die Übertragung durch die Ver- und Entschlüsselung der Daten langsamer sein kann als ohne VPN. Maßnahme 14. Gehen Sie in eine Cloud, die Sie wieder verlassen können. In Unternehmen, die eine Cloud nutzen, kann vieles auch ohne VPN erledigt werden. Gerade für die Datenablage und die Bürokommunikation bietet sich eine Cloud-First-Strategie für kleine Unternehmen an, erklärt Sascha Paulus von der Hochschule Mannheim, auch mit Blick auf die Sicherheit. Professionelle Lösungen sind risikoarm, so Paulus. Schließlich müssen die Anbieter rechtliche Anforderungen an die IT-Sicherheit erfüllen. Bei der Auswahl eines passenden Anbieters sind zwei Kriterien besonders wichtig. Unternehmer sollten darauf achten, wo die Cloud betrieben wird. Im Idealfall liegen die Daten in Europa. Dann kann man davon ausgehen, dass die Verarbeitung der Daten konform mit der Datenschutzgrundverordnung ist, so Paulus. Außerdem sollte jederzeit der Umzug zu einem anderen Anbieter möglich sein. Achten Sie darauf, dass es die Möglichkeit gibt, alle Daten in ein gängiges Dateiformat zu exportieren. Vor der Entscheidung für eine Cloud sollten Unternehmer die Verträge gründlich checken, um einen solchen Login-Effekt zu vermeiden. Vor dem Umzug in die Cloud gilt es festzulegen, welche Daten umziehen sollen, beispielsweise nur jene, die für das Tagesgeschäft benötigt werden. Denn wer geringere Datenmengen in der Cloud ablädt, kann günstigere Verträge abschließen. Es gibt Leute, die seit 30 Jahren im Unternehmen arbeiten und alle Daten aufheben. Da muss man aussortieren, sagt Caroline Desiree Töpfer. Sie rät, sich an juristischen und buchhalterischen Fristen zu orientieren. Alles, was älter ist, gehört ins Archiv und das muss nicht unbedingt mit dem Internet verbunden sein. Die 199. Version einer bereits abgeschickten Kundenpräsentation wird sich kaum noch mal jemand anschauen, sagt sie. Maßnahme 15. Ein Plan für den Ernstfall und die Tage danach. Bei Michael Kreuzer am Fraunhofer Institut rufen regelmäßig Unternehmerinnen und Unternehmer an, die gehackt wurden und keine Ahnung haben, was sie tun sollen. Gerade bei KMU finden wir es vielfach vor, dass kein Notfallplan vorhanden ist und sie uns erst anrufen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sagt er. Erste Hilfe bei Attacken bietet eine Notfallkarte, auf der die wichtigsten ersten Schritte stehen, wie etwa betroffene Geräte vom Netz zu trennen, aber nicht auszuschalten und wer im Unternehmen informiert werden muss. Außerdem stehen wichtige Telefonnummern auf dem Kärtchen. Ganz oben in den meisten Fällen die vom eigenen IT-Dienstleister. Fehlt dort die Expertise, lohnt es sich, den Dienstleister nach Empfehlungen zu fragen. Das BSI führt auch eine Liste mit zertifizierten IT-Sicherheitsdienstleistern. Das große Problem in vielen Unternehmen ist die Aktualität der Information, sagt Professor Paulus von der Hochschule Mannheim. Einmal jährlich sollten die Nummern daher überprüft werden. Wer die vorherigen 14 Punkte abgearbeitet hat, steht im Angriffsfall nicht hilflos da. Sehr häufig erleben wir Alarmismus. Alle, wirklich alle Systeme werden abgeschaltet. Das ist nicht immer zielführend, sagt Kreuzer. Mit einem Überblick über die eigene Netzwerkstruktur können Unternehmer gezielt nur die betroffenen Teile abtrennen und so gewährleisten, dass Teile des Geschäftsbetriebs weiterlaufen können. Dasselbe gilt für die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit. Dabei hilft ein Disaster Recovery Plan. Auf IT-Sicherheit guckt man immer mit der Brille, was ist besonders schützenswert im Unternehmen? Wichtig ist aber auch, sich zu fragen, was ist wichtig, um den Laden wieder zum Laufen zu bringen, sagt Kreuzer. Die Abrechnung kann wichtiger sein als die Produktion, weil das Unternehmen schnell in Schieflage gerät, wenn keine Rechnungen rausgehen. Er spricht in dem Zusammenhang von Forensic Readiness. Unternehmen müssen dazu in der Lage sein, die Schwere eines Angriffs schnell bewerten und angemessen reagieren zu können und strukturiert vorzugehen, was auch bei der Dokumentation für eine eventuelle Anzeige hilft. An die Ermittlungsbehörden wenden sich jedoch Opfer von Cyberkriminalität zu selten. Kreuzer rät dazu, immer Anzeige zu erstatten. Um das große Problem Cyberkriminalität zu lösen, muss den einzelnen Delikten nachgegangen werden, sagt er. In jedem Bundesland gibt es für Unternehmen eine zentrale Ansprechstelle Cybercrime, kurz ZAC, der Polizei. Während die Polizei nach den Tätern sucht, fängt nach dem Angriff im Unternehmen häufig die Suche danach an, wie die Hacker reingekommen sind und wer Schuld hat. Ein müßiges Unterfangen, wie Sascha Paulus findet. Oft kann man das im Nachhinein nicht rekonstruieren. Statt einen Sündenbock zu suchen, sollten Unternehmer sich darauf konzentrieren, die Systeme wieder in Gang zu bringen. Denn nach dem Eindringen der Hacker ist im besten Fall vor dem Systemneustart.
Es war Glück im Unglück. Nach einem Trojanerangriff überarbeitete Rainer Weibel das IT-Sicherheitskonzept seines Modellbauunternehmens Zech und Weibel komplett. 3 Jahre später zahlte sich das aus, nachdem ein Brand in der Produktionsstätte alles lahmlegte. Alles passierte innerhalb von einer Stunde. Ein Trojaner hat erst unseren zentralen Server, dann die Computer der Mitarbeiter und das ganze Netzwerk infiziert. Angefangen hatte es bei meinem Mitgeschäftsführer Johannes Zech. Er hatte einen E-Mail-Anhang geöffnet, der vertrauenswürdig wirkte. Dann wurden nach und nach die Office-Dokumente auf seinem Desktop verschlüsselt. Wir haben meinen Bruder angerufen, der glücklicherweise IT-Fachmann ist, und auf sein Anraten hin den Rechner vom Netz genommen, ausgestöpselt und alle 6 Mitarbeiter informiert, die am Computer arbeiten. Aber es war schon zu spät. Alle Rechner waren infiziert. Die Erpresser forderten Bitcoins im Wert von 10.000 Euro für die Entschlüsselung. Den Angriff haben wir bei der Kriminalpolizei angezeigt und auch das LKA hat sich bei uns gemeldet. Von denen kam die Empfehlung, kein Lösegeld zu zahlen, weil es keine Garantie gebe, dass die Hacker die Dokumente entschlüsseln. Also haben wir nicht gezahlt. Aber wir mussten unsere IT neu aufbauen. Neue Rechner, neue Festplatten, Windows neu installieren. Das hat uns um die 20.000 Euro gekostet. Es wäre noch teurer geworden, wenn wir einen unserer Großkunden verloren hätten. Deren Daten waren von dem Angriff glücklicherweise nicht betroffen. Sie waren stärker gesichert als unsere internen. Erst nach ein paar Wochen konnten wir wieder normal arbeiten, aber immerhin hatten wir letztendlich nur einen Datenverlust von etwa einem Tag. Trotzdem haben wir den Zwischenfall zum Anlass genommen, ein Datensicherungskonzept zu erarbeiten. Das hatte bei uns vor dem Angriff nicht existiert. Mit unserem neuen Konzept können wir Anwendungsdaten bei Bedarf leichter wiederherstellen und außer ihnen werden auch andere wichtige Daten wie E-Mail-Archive, Kopien der Datenbanken und Daten aus dem Qualitätsmanagements-Dokumentationssystem auf einen zentralen Backup-Server übertragen und dort auf Bandlaufwerke gesichert. Diese neue Datensicherung hat sich ausgezahlt. Anfang 2019 gab es bei uns einen Großbrand. Die Feuerwehrleute haben die Festplatten des Backup-Servers gesichert. Dadurch konnten wir am Montag, 3 Tage nach dem Brand, schon wieder auf unsere Daten zugreifen. 90% der Hardware war durch den Brand zerstört worden. Aber das Aufspielen der Datenstruktur auf die neuen Geräte war dank unseres Datensicherungskonzeptes nicht mehr so aufwendig. Der Cyberangriff hat uns eine Menge Arbeit beschert und als kleiner Handwerkbetrieb haben wir nicht damit gerechnet, dass es uns treffen könnte. Aber im Nachhinein hätten wir uns spätestens 3 Jahre später bei dem Brand mit einer zerstörten Dateninfrastruktur auseinandersetzen müssen. Es war also Glück im Unglück. Auch aus dem Brand haben wir eine Lehre gezogen. Die Sicherungsserver befinden sich nun in einem separaten Brandschutzabschnitt. Es erfolgen regelmäßige Vollsicherungen. Außerdem inkrementelle Sicherungen, also solche, bei denen nur die Daten gespeichert werden, die sich seit der letzten Vollsicherung verändert haben. Und alle Sicherungen lagern wir außerhalb des Firmengebäudes. 0,5% Risiko waren zu viel. Im Juli greift eine Hackergruppe den US-amerikanischen IT-Dienstleister Kaseya an und über dessen Kunden mehrheitlich ebenfalls IT-Firmen, Unternehmen auf der ganzen Welt. So auch den Spezialetikettenhersteller Kilian Druck Grünstadt. Geschäftsführerin Silke Krajewski über den Angriff und den anschließenden Neustart. Als mir unser IT-Dienstleister vor etwa einem Jahr sagte, unsere Systeme seien zu 98% sicher, fragte ich, wie kann ich die restlichen 2% reduzieren? In der Folge schulten wir unsere Mitarbeiter, um sie für Phishing-Angriffe zu sensibilisieren. Und dann waren 0,5% Restrisiko noch zu viel. An einem Freitagabend hakte es in der Produktion und auf meinem Rechner liefen die Office-Programme nicht mehr. Aber da habe ich mir noch nichts Schlimmes gedacht. Am Sonntagabend um 9:30 kam dann die Mail. Unser IT-Dienstleister war vom Kaseya-Angriff betroffen und damit eventuell auch wir. So kam es dann auch. Auf 10 von 60 Rechnern waren die Daten verschlüsselt, dazu beide Server down. Da die Daten unserer Maschinen in einem Netzwerk gespeichert sind, das nicht ans Internet angebunden ist, funktionierten diese zwar weiter, aber die Produktionsvorbereitung war extrem gestört. Wir konnten kein Material verbuchen, die Kosten pro Auftrag nicht erfassen, nicht auf die Lagerorganisation zugreifen. Früher wurden viele Formulare, Listen und Dokumente in Word und Excel erstellt, teilweise händisch ausgefüllt und später verbucht. Während der Corona-Krise aber hatten wir die Prozesse digitalisiert, alles läuft jetzt über eigens programmierte Software. Nun ein Problem. Wir stellen mehrseitige Etiketten und Verpackungslösungen her, für einen Großkunden etwa in 600 Varianten. Da gebe ich normalerweise in den Computer ein Variante 23 und das System zeigt mir an, die Etiketten liegen in Gitterbox 64, dritte Lage von unten. Jetzt aber mussten wir stundenlang selbst danach fahnden oder Kunden vertrösten. Anfangs waren diese verständnisvoll, doch nach etwa einer Woche wollten viele doch ihre Lieferung, klar. Wir haben dann so viel wie irgend möglich händisch gemacht, bis hin zum Ausfüllen von Paketscheinen. Zum Glück hatten wir während der Digitalisierung unserer Prozesse beschlossen, eine Auftragstasche beizubehalten. Darin sind auf Papier Produktionsdaten zu einer Bestellung zusammengefasst, etwa welches Material und welche Maschine genutzt wird. So konnten wir zumindest begonnene Aufträge abarbeiten. Aber dann kam nichts nach, weil die Produktionsvorbereitung so gestört war. Nach 5 Tagen hatten die ITler unsere Backups aus der Cloud neu auf den Server gespielt. Nach 3 Wochen funktionierten sämtliche Systeme wieder. Dann hieß es, alles digitalisieren, was wir notiert hatten. Das erledigten unsere Mitarbeiter mit Überstunden, oft am Wochenende, Dadurch sind Kosten in 5- bis 6-stelliger Summe entstanden. Wir nehmen jetzt zunächst den IT-Dienstleister in Regress. Klappt das nicht, wende ich mich an den Versicherer. Wir haben eine Cyberpolice. Ich bin optimistisch, dass wir die Kosten erstattet bekommen und freue mich jetzt erstmal wie ein kleines Kind, dass alles wieder normal läuft. Was mir ein LKA-Mitarbeiter gesagt hat, den Versuch, mich 100%ig zu schützen, kann ich aufgeben. Es gibt so viele Einfallstore für Angriffe, dass uns das Gleiche immer wieder passieren kann. Wir haben deshalb jetzt einen Recovery-Plan mit Notrufnummer und Anweisungen, was im Fall eines Angriffs zu tun ist. Und werden wichtige Dokumente wie Lagerlisten, die wir auch ohne Server nutzen könnten, auf einer externen Festplatte extra speichern, um im Notfall mit frischen Rechnern schneller als diesmal arbeitsfähig zu sein. Wir wollten keinesfalls zahlen. Wochenlang versuchte Marcel Maaßen nach einem Ransomware-Angriff auf sein Unternehmen Motoin die verschlüsselten Dateien zu retten. Am Ende musste der Chef des Online-Versandhandels für Motorradzubehör doch mit den Hackern verhandeln. Als ich vor mein Team getreten bin, wäre ich fast zusammengebrochen. Ich war übernächtigt und fühlte mich in meiner Existenz bedroht. Jemand war in unsere IT eingestiegen, hatte in unseren Systemen geschnüffelt und vieles zerstört. Wie bei einem Einbruch in die Wohnung. Mir schoss der Gedanke durch den Kopf, dass es meine Mitarbeiter einschüchtern würde, wenn ich zusammenbreche. Ich beschloss, so nicht. Mit unserem IT-Dienstleister hatten wir zu dem Zeitpunkt schon eine Checkliste erstellt, mit der wir jedes betroffene System scannten und säuberten. Wir mussten herausfinden, ob die Hacker noch da waren und welche Verschlüsselung sie nutzten. 25 Schritte waren dafür notwendig, unter anderem verschiedene Virenscanner und manuelle Prüfungen, 3 Stunden Zeitaufwand für jedes der 45 Teilsysteme unserer IT. In allen Ordnern war eine Erpresserbotschaft hinterlegt. Wir sollten über den Messenger Telegram Kontakt aufnehmen. Uns wurde gegen Bitcoins ein Entschlüsselungscode versprochen. Aber uns war klar, dass wir keinesfalls Lösegeld zahlen wollten. Der Trojaner hatte unseren Server von oben nach unten verschlüsselt. Damit, dass wir sofort alle Systeme ausgeschaltet hatten, konnten wir den Angriff glücklicherweise stoppen. Trotzdem waren ungefähr 30% der Daten auf dem Server verschlüsselt. Datenbanken wie unser Customer Relationship Management und unser extern gehosteter Webshop waren nicht betroffen und vor allem keine Kundendaten. Eine riesige Erleichterung. Wir konnten rekonstruieren, dass die Hacker ein VPN-Passwort geknackt hatten. Sie zerstörten unsere Backups, um sicherzustellen, dass wir die verschlüsselten Daten nicht selbst wiederherstellen können. Hauptsächlich war unsere Einkaufsabteilung betroffen. Liquiditätspläne und aufwendige Konzepte, die wir nicht mal eben neu aufsetzen konnten. Wir haben uns mit verschiedenen IT-Laboren ausgetauscht, ob noch etwas gerettet werden kann. Später stellte sich heraus, dass es eine kleine Chance gegeben hätte. Leider haben wir Daten bewegt, während wir die Systeme wieder zum Laufen gebracht haben. Dabei haben wir die Schattenkopien überschrieben, mit denen wir eventuell Dateien hätten retten können. Bei einem weiteren IT-Notfall würde ich nicht nur die betroffenen Teile der IT abschalten, sondern auch keinesfalls Daten bewegen. Nachdem wir unseren Server gesäubert, die Ablage- und Produktionssysteme voneinander getrennt und alle Passwörter, insbesondere die VPN-Verbindungen, mit 2-Faktor-Authentisierung gesichert hatten, haben wir uns entschieden, Kontakt zu den Verbrechern aufzunehmen, in der Hoffnung, noch an die Daten der Einkaufsabteilung zu kommen. Wir waren von russischen Hackern angegriffen worden. Ein Mitarbeiter, der Russisch sprach, hat es erst auf die Kumpeltour versucht, aber der Kontakt brach ab. Eine Woche später haben wir es wieder versucht und sprachen wie bei einem Kundenservice mit einer anderen Person. Wir hatten uns entschieden, nur die wichtigsten Daten zu retten. Die Hacker haben uns verschiedene Angebote gemacht, je nach Menge der Dateien. Am Ende mussten wir nur rund 2.500 Euro zahlen.
Eine Checkliste mit den 15 Punkten für mehr IT-Sicherheit zum Abhaken finden Sie im Download-Bereich von Impulse unter impulse.de/downloads. Dort finden Sie auch eine Vorlage, mit der Sie die wichtigsten Kontakte für IT-Notfälle schnell zur Hand haben. impulse.de/downloads. Mein größter Fehler. Wolfgang Stromps, 77, legte auf Anraten seiner langjährigen Hausbank Hunderttausende Euro in einem Immobilienfonds an. Das lukrative Investment entpuppte sich einige Jahre später als Reinfall. Aufgezeichnet von Jelena Altmann, gelesen von Andreas Kurz. Impulse Oktober 2021.
Vor etwa 15 Jahren kam unsere damalige Hausbank auf mich zu und bot mir einen Immobilienfonds einer Londoner Bank als lukratives Investment an. Und ich ging auch noch darauf ein. Ich beteiligte mich mit 250.000 Euro an einem Gebäude mit Büros und einer Einkaufsmall mitten in der City. Ich dachte, was kann schon passieren? Die Logistikfirma Stroms, die mein Großvater und Vater vor über 75 Jahren gründeten, unterhält 5 Niederlassungen in Großbritannien. Ich wusste, wie schwer es ist, in London Immobilien zu erwerben. Außerdem brauchte die Firma das Geld in dem Moment nicht. Das Investment erwies sich wenige Jahre später als Reinfall. Die Immobilie wurde nicht gepflegt. Der Hauptmieter, eine internationale Bank, kündigte. Weitere Geschäfte folgten. Keiner wollte horrende Mieten für ein verkommenes Gebäude bezahlen. Es verlor massiv an Wert und ich mein Geld. Ich konnte meinen Anteil gerade noch für 30.000 Euro verkaufen. Der Verlust hat mir sehr wehgetan, zumal das Geld aus dem Erbe meines Vaters stammte. Aber am meisten hat mich das Verhalten unserer Hausbank enttäuscht. Es gab keine Entschuldigung oder Erklärung. Stattdessen machten die Bankmitarbeiter einen Riesenbogen um mich. Man muss mit Bankberatungen vorsichtig sein, sie laufen oft unpersönlich oder anonym ab. Vielleicht bin ich da etwas altmodisch. Aber für mich ist das Wichtigste in Geschäftsbeziehungen Fairness und Verlässlichkeit. Heute lasse ich mir nichts mehr von Bankberatern andrehen und investiere nur in Immobilien, die ich tagtäglich auf dem Weg zur Arbeit sehen kann.